herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash, und zwar die letzten in diesem Jahre. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin hier in meiner Weihnachtsdestination Wien gestern schon gut angekommen. Heidi, Wolfgang, seid ihr auch schon am Weihnachtsziel oder reist jetzt noch weiter dann die Tage zur Family?
Nee, ich bin wieder zurück in Hamburg und muss nicht mehr reisen. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich Weihnachtsgefühle kriege. Das fällt mir ehrlicherweise dieses Jahr sehr schwer.
Mir geht es genauso, Wolfgang. Also von weihnachtlicher Stimmung kann ich noch gar nichts merken. Aber ja, ich bin noch in Wien und werde ja wohl Richtung Süden fahren zu meinen Eltern und ja, freue mich schon, und dann wird doch hoffentlich weihnachtliche Stimmung aufkommen.
So, die letzten zwei Wochen ist wieder einiges passiert im Handel und das wollen wir gerne wieder zusammenfassen. Wir haben wieder viele Themen und wir starten wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gleich mit Wolfgang, würde ich sagen, gehen dann wieder zu Neueröffnungen und neuen Formaten um und haben dann ein paar wieder Retail-Gossip-Themen für euch. Und ich würde sagen, Wolfgang, du startest gleich mit den aktuellen Meldungen dieser Woche.
Ja, ich will mal mit so einem Update über die Umsatzentwicklung anfangen, und das bestätigt eigentlich das, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Man ist weniger in den Städten und das führt eben auch dazu, nicht nur, weil wir weniger kaufen, sondern alle Menschen insgesamt. Das Weihnachtsgeschäft läuft nicht für die Händler, auch wenn letzte Woche mal ein paar mehr Besucher in die Stadt gekommen sind. Aber diese neue Regelung, die auch nicht immer klar sind in den Städten, wie das gemacht wird, die führen einfach dazu, dass die Umsätze rund ein Drittel hinter dem Vergleichszeitraum 2019 liegen. Ja, das kam aus einer Umfrage hervor, die der HDE gemacht hat bei 1000 Unternehmen. Jetzt haben zwar viele versucht, irgendwie sich selber zu helfen. Es gibt ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, aber in den Städten, in einigen Städten, in einigen Einkaufszentren, bei einigen Händlern, das ist ein Flickenteppich noch, gibt es so diese sogenannten Bändchenlösungen. Das heißt also, wenn man sich einmal irgendwo registriert hat, kriegt man ein Bändchen und kann dann in alle Läden rein. Das finde ich ehrlicherweise einen ganz bequemen Vorteil, wenn man mal mehrere Geschäfte ansteuern möchte. Aber das hat auch nicht dazu geführt, dass die Frequenz richtig stark in die Höhe gegangen ist. Aber immerhin. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass diese 2G-Regelungen jetzt auch von den Gerichten aufgelöst oder aufgeweicht werden. In Niedersachsen zum Beispiel ist das jetzt aufgelöst. Da kann man in jeden Laden wieder rein, so wie vorher, wenn man eine Maske trägt. Und dann fahren natürlich einige Hamburger in das Umland, um dort einzukaufen. In Bayern dürfen Spielwarenläden öffnen, weil Spielwaren sind auf einmal zum Must-Have für den Lebenserhalt erklärt worden. Soll man auch mal verstehen. Naja, und die Leute wissen eigentlich nicht mehr, wo dran sie sind. Und und jetzt die ganzen Meldungen über die hohe Ansteckungsgefahr durch die und eine mögliche fünfte Welle führt eben auch dazu, dass man sich da entsprechend zurückhält. Also die Händler tun mir wirklich leid, die haben einiges zu ertragen. Und wenn sie dann öffnen, dann müssen sie ja auch noch sozusagen am Eingang die Kontrollen machen. Bist du zweimal geimpft? Personalausweis angucken, ob man die richtige Person ist. Notfalls auch nochmal einen Test in einigen Gebieten, den man zusätzlich braucht. Und dann soll man noch sozusagen von der Tür schnell an die Kasse springen und mal eben kassieren. Also es ist irgendwie für die Händler eine große, große Belastung, und die werden froh sein, wenn das irgendwann mal ein besseres Weihnachtsgeschäft wird im nächsten Jahr hoffentlich. Es haben diese Woche einige bekannte Unternehmen, über die wir auch schon berichtet hatten in der Vergangenheit, ihre Zahlen nochmal veröffentlicht und werfen hier mal einen kurzen Blick auf drei Unternehmen, nämlich einmal die im Modebereich Inditex und H&M. Die Spanier haben die schwedischen Kollegen und Mitbewerber klar hinter sich gelassen. Da gibt es jetzt Quartals- und Jahresdaten. Bei H&M stieg zwar der Umsatz in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres um 8%, Und im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 6%. Also das hört sich positiv an. Doch im Vergleich zu den Vorjahr ist das darunter. Man ist jetzt erst wieder auf dem Niveau von 2018-19. Also die letzte, kann man sich vorstellen, das ganze Wachstum, was später kam, was man eingeplant hatte, hat nicht stattgefunden bei H&M. Bei Inditex, wozu ja bekanntermaßen Sarah, Bershka, Massimo Dutti gehören, da ist man schon wieder auf den Ergebnissen vor der Pandemie. Also die sind sehr erfolgreich. Insbesondere der Onlinehandel konnte durch die Strategie sehr stark zulegen. Der hat gegenüber 2019 um 124% höher gelegen. Das ist unheimlich viel. Und das gesamte Unternehmen hat auch deutlich mehr Geld verdient, in den ersten Monaten den Profit um 273% gesteigert. Also Inditex hat im Moment so klar die Nase vorn. Aber ich finde, und wir haben darüber berichtet, H&M hat nach wie vor eine ungebrochene Innovationskraft. Wir berichten immer wieder über Neuigkeiten, die man irgendwo ausprobiert. Und ich bin mir auch sicher, dass das dazu führen wird, dass auch H&M auch mit dem Ausbau des Onlinehandels und den Schließungen bald wieder so erfolgreich ist wie vorher. Aber im Moment ist eben Inditex den Schlag besser. Dann hat die Firma Douglas für das Gesamtjahr seine Ergebnisse vorgestellt. Demnach konnte das Online-Geschäft um 47% für das gesamte Jahr, für die gesamte Gruppe gesteigert werden. Die machen also jetzt über 1,2 Milliarden Euro nur online, haben dafür ja auch eine ganz klare Strategie entwickelt. In Deutschland ist der Online-Umsatz um 34% gestiegen, aber in den Läden hat man natürlich Umsatz verloren. Also insgesamt hat man in den Läden 20% weniger Umsatz gemacht. Das beinhaltet aber auch alle Schließungen Corona-bedingt. Das beinhaltet auch die Schließung von annähernd 300 Stores, die geplant im letzten Geschäftsjahr geschlossen worden sind. Douglas wird ja noch weitere über 200 Läden schließen, weil man eben sich ganz klar darauf fokussiert, kleineres Filialnetz, dafür aber Ausbau des Online-Bereiches. Im Profit, das hatten wir ja auch schon mal berichtet, ist ja das Risiko, dass die möglicherweise durch diesen Umsatzverlust auch da ganz stark unter Druck geraten. Aber es ist ihnen gelungen, den Gewinn, sagen wir mal, leicht zu steigern gegenüber dem Vorjahr. Das heißt also, diese Umwandlung von einem Filialunternehmen zu einem mehr online getriebenen und in den Prozessen auch online getriebenen Unternehmen, der ist bei Douglas erfolgreich, das muss man wirklich attestieren. Und das gibt vielleicht auch Mut für andere, die auf dem Wege sich befinden, hier auch voranzuschreiten und mutig zu sein.
Bevor du vielleicht zum nächsten Thema gehst, Wolfgang, hätte ich vielleicht auch noch Van Laak zum gleichen Thema passen, weil die haben nämlich auch ihren Geschäftsbericht veröffentlicht.
Ja.
Und berichten auch über einen guten Gewinn jetzt in diesem Geschäftsjahr. Nämlich die Zusatzgeschäfte mit deren Corona-Schutztextilien haben dem Hemdenhersteller einen satten Gewinn beschert. Lag das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 nämlich noch bei 7,4 Millionen Euro. So waren es jetzt ein Jahr später 55,2 Millionen Euro, wie eben aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Und das ist fast eine Verachtfachung. Ja? Ja. Sie haben sich jetzt nicht so aufs Online-Geschäft wie Douglas gestürzt, aber haben eben durch diese Medical-Sparte da sehr viel eingebracht. Und das waren dann Corona-bedingte Zusatzprodukte, wie Mund-Nasenstoff-Masken und diese Klinik-Kittel. Und ohne diese Medical-Sparte wären Verluste im vergangenen Jahr kaum zu vermeiden gewesen, sagt die Firma auch. Der Umsatz schnellte von 56,1 Millionen auf 203 Millionen Euro in die Höhe. Tochterfirmen in Vietnam und Indonesien brachten einen zusätzlichen Vorsteuergewinn von insgesamt 6 Millionen Euro ein. Und genau, das Geschäft eröffnet im April. Also ja, haben auch gut umgelenkt. Und zwar schnell, um ja. das zu berichten. Aber die wissen auch, das war ein Ausnahmejahr. Also die glauben ja. jetzt natürlich auch nicht, dass das jetzt zu halten ist. Ne?
Ja, ganz genau. Und dazu kommen jetzt zwei Effekte. Also einmal, Corona wird zwar noch nicht zu Ende sein, aber jetzt kriegt man ja mit, dass es werden ja überall diese FFP2-Masken gefragt. Und soweit ich weiß, hat Van Laak ja mehr diese Stoffmasken gemacht, ne? Und die werden ja genau, nicht mehr so ja. anerkannt. Ne?
Ah, ja, genau. Und zwar werden auch berichtet vor einiger Zeit, dass Selfridges ja zum Verkauf stand. Und zwar berichten jetzt diverse Medien wie Handelsblatt, die Textilwirtschaft, Vogue Business, dass die Selfridges Group an die Central Group gehen soll. Die Central Group ist ja die thailändische, sage ich mal, einflussreichsten Department Store Betreiber und betreiben aktuell 3.700 Locations. Darunter sind sie auch an der KDW Group beteiligt und am Rinascente in Mailand, um jetzt nur zwei zu nennen. Und wird ja von der einflussreichsten Familie Asiens geführt, nämlich der Shirathibat Familie. Ich sag mal so, Selfridges wäre ja auch eine gute und logische Ergänzung in deren Top-End-European-Portfolio, wobei die Central Group jetzt den Kauf noch nicht bestätigt hat und Details zum Deal jetzt auch noch nicht bekannt sind. Der Deal soll aber noch dieses Jahr abgeschlossen werden, also wir berichten, wenn sich da ja Näheres aus den Medien ja zu lesen ergibt.
Ja, und die Selfridges gehört ja der Weston Family, und die Weston Family sind die größten Anteilseigner von ABF, Associated British Foods, und die wiederum sind die Eigentümer von Primark.
Ja.
Also die haben sich jetzt ausnahmsweise da mal von Einzelhandelsaktivitäten getrennt, aber die haben mit dem anderen Geschäft und mit Primark gar nichts zu tun.
Die Großen werden immer mächtiger.
Ja, ich meine, das ist ja gut, ehrlicherweise, wenn es lebendige Department Stores gibt in den Städten, die helfen ja auch, die Menschen dahin zu ziehen und denen etwas zu vermitteln. Und ich meine, ihr hattet ja ausführlich ja über KDW schon berichtet, und Selfridges kennen wir auch alle. Das sind ja spannende Häuser, in die man gerne reingeht. Die haben ja nichts mit den langweiligen Karstadt- und Kaufhofhäusern zu tun. Ne?
Leben zieht jetzt auch wieder nach Berlin ein. Wir wechseln jetzt auf ein neues Format der Neueröffnungen. Und zwar fahren wir jetzt nach Berlin-Charlottenburg in die Kantgaragen. Also in Berlin hat man sich auch schon länger gefragt oder gemunkelt, was mit diesen ehemaligen Kantgaragen passiert. Und zwar, diese Kantgaragen sind auch die einzige erhaltene Hochgarage aus der Zwischenkriegszeit in Berlin und Brandenburg. Sie sind im Stil des Bauhauses und der neuen Sachlichkeit erbaut, nämlich 1929, 1930, und stehen seit 1991 unter Denkmalschutz. Und jetzt ist bekannt geworden, dass das Stilwerk in die Kantgaragen einzieht. Ich glaube, Wolfgang, du bist ja auch gut mit dem Konzept vertraut. Du hast auch mal einen Podcast in Hamburg ja. aufgenommen mit Stilwerk, ne?
Ja, ganz genau. Und damals war der Stand, dass man den Standort, den man ja bereits hatte, aufgegeben hat und hatte sozusagen die Immobilie mit einem ähnlichen Möbelkonzept, hatte man jemand anderem überlassen. Mir sagte damals schon der Eigentümer, dass er plant, einen neuen eigenen Standort in Berlin zu eröffnen, der auch besser zu dem passt, wie man sich das zukünftig vorstellt, also außergewöhnliche Immobilien, Hotelkonzept dazu, was in dem alten Standort nicht möglich war.
Ja, super, genau. Das alte Zuhause war nämlich auf der gleichen Straße, Kantstraße, und das wird unter dem Namen Living Berlin vermarktet, das alte.
Ja.
Und genau, Stilwerk wird jetzt gebündelt mit Läden für Wohndesign im gehobenen Preissegment. Einziehen auf knapp 9.500 Quadratmetern. Geplant ist das fürs zweite Quartal 2022. Und ergänzt wird das Angebot durch Gastronomie, Eventfläche und ein Hotel. Und die Hotelzimmer sollen in der ehemaligen Werkstatthalle entstehen. Also, ich bin gespannt. Klingt cool, und das Gebäude ist ja auch wirklich spannend.
Ja.
Muss man sich anschauen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Ansonsten, was auch noch spannend war, fand ich, ist Abercrombie & Fitch. Also wir hatten ja auch vorhin darüber gesprochen, dass wir dachten, die machen eher einen Rückzieher vom deutschen Markt, weil ja auch Düsseldorf die Filiale auf der Kö geschlossen hatten. Jetzt wieder öffnen sie ja in Hamburg, Wolfgang, also die Medien berichten, dass Abercrombie & Fitch einen neuen Store auf 450 Quadratmeter im Levante-Haus in Hamburg eröffnet. Du sagst aber, es ist ja eher ein Umzug, dass sie jetzt auf kleinerer Fläche eröffnen und die größere zugesperrt haben.
Ja, die waren ja auf der Rückseite vom Alsterhaus in der alten Postpassage auf 3000 Quadratmetern. Und den Laden hat man jetzt geschlossen. Das war noch das alte, auch mehrere Etagen, ziemlich dunkel, also so wie man in den 90er Jahren Abercrombie kennengelernt hat und 2000ern. Aber das hat man jetzt geschlossen und jetzt hat man eben eine kleine Fläche, will man jetzt eröffnen nach einem neuen Format. Das muss man sich sicherlich angucken. Da ist Abercrombie offener, heller, wird anders dargestellt, nicht mehr so wie früher. Ja, ich finde es überraschend. Ich hätte gedacht, die gehen ganz raus aus Deutschland, aber nein, sie wollen offensichtlich weitermachen.
Die sind da. Ich freue mich, weil ich mag das Parfum. Kann ich jetzt wieder in Berlin kaufen, weil das ist ehrlich gesagt auch spurlos an uns vorübergegangen oder an mir zumindest. In der Mall of Berlin haben die nämlich im November eröffnet, auch auf ca. 450 Quadratmeter im Erdgeschoss. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt vorher drinnen war, aber da kann man sich dann sicher auch schon das neue Konzept anschauen. Also ich werde da jetzt, wenn ich wieder zurück in Berlin bin, auf jeden Fall hingehen. Ja. Und dann kann ich da auch weitere Einblicke geben.
Yep. Super.
Von Berlin und Hamburg springen wir jetzt mal kurz nach Wien. Da gibt es nämlich auch eine Neueröffnung, Heidi.
Oh ja, ganz genau. Und zwar ein Unternehmen, das nach Salzburg im Jahr, also im Mai 2016, Graz im Oktober 2016, nun jetzt endlich in Wien einen Shop eröffnet hat. Und zwar handelt es sich um Alpha Tauri. Die haben den dritten Flagship-Store somit in Österreich eröffnet und zwar gleich beim Stephansdom am Graben im ehemaligen Nespresso-Store auf rund 400 Quadratmeter. Dort werden eben die Keylooks für Damen und Herren präsentiert. Ganz speziell eben am Eingang wird man dann schon empfangen von einer Lichtskulptur, dem sogenannten Stargate. Im Obergeschoss ist die Kollektion zu finden, aber auch aufgrund der Lage ein Selfie-Corner, weil ja natürlich im Hintergrund dann der Stephansdom herlacht. Also das hat man dann gut genutzt. Im Erdgeschoss befindet sich die Experience Zone. Da gibt es eine Presse quasi zur Personalisierung von ausgewählten Styles, aber auch Infotainment-Angebot. Also da zeigt man dann diese Shima Saiki 3D-Strickmaschine, die eben nahtlose Produkte hervorbringt. Also sicher sehr spannend. Es ist auch passend zur Eröffnung eine Vienna Capsule Collection entstanden. Da gibt es zwei Styles für Damen und Herren. Auch nur natürlich im Wiener Store zu bekommen. Und man hat natürlich da schon speziell jetzt für diesen Standort einiges in die Wege geleitet. Man hat eigene Schaufensterpuppen produziert. Man hat aber auch eigene digitale Screens verwendet. Und also der Laden, der wurde eben vom Büro, also von Studio Riebenbauer kreiert. Dieses Büro sitzt in Wien und Berlin und auch in Los Angeles. Also kann man sich gut anschauen, ganz toll von außen. Also ist auch später eröffnet worden, natürlich durch den Lockdown gab es leichte Verzögerungen, weil hätte auch schon im November sein sollen. Aber tolle Geschichte, gute Lage und endlich, weil das ist bei mir ja da ums Eck, endlich ist da wieder was drinnen in diesem Eckhaus und ja, macht Spaß.
Schöne Ergänzung für die Innenstadt, ne? Da hatten wir uns ja auch gewundert, weil Nespresso ja umgezogen ist damals auf die Forever 21-Fläche, also dann auch so ein Tetris-Spieler in der Innenstadt, geht's dahin und was kommt dann in die andere Fläche, aber schön nachvermietet dann auf jeden Fall, werde ich mir auch gleich anschauen, bin ja hier in der Stadt auch.
Unbedingt, Anna, unbedingt.
Sehr gut. Dann von Brick and Mortar und den Neueröffnungen mal wieder auch zu unseren Online-Plattformen. Und zwar gab es was Spannendes von About You. Die starten nämlich ein Joint Venture im Hip-Hop-Bereich. Und zwar neben dem Sportbereich und der Premium-Kategorie wollen sich jetzt auch dieser Subkultur, die für die Gen Z scheinbar sehr wichtig zu sein scheint, auch widmen und diese damit dann auch besser erreichen. Und zwar gründen die Hamburger mit führenden Köpfen und Künstlern der Szene das Joint Venture Why Not? Und im Frühjahr 2022 soll der gleichnamige Online-Shop dann auch launchen. Neben Streetwear-Marken und Personal-Brands von Künstlern, wie unter anderem Raf Camora, soll es auch Einblicke hinter die Kulissen der Street-Culture geben. Und das langfristige Ziel ist der Aufbau von individuellen Personal-Brands für Künstler aus der Branche und das dann eben über einen einzigen Kanal. Das heißt vom Designprozess über Produktion und Vermarktung bis hin zum Online-Handel. Und zwar neben ersten Personal Brands von ausgewählten deutschen Rappern bekommen die Fans und Follower der Hip-Hop-Szene auch uniken Content zu sehen. Von der Entstehung eines neuen Tracks beispielsweise bis hin zum Designprozess einer Kollektion. Das heißt, die werden ja wirklich komplett mitgenommen. Geschäftsführer des Joint Venture wird Jürgen Klaus, der von Egocentric kommt, Tarek Müller, der aktuell auch Co-CEO der About You Holding ist, Julian Jansen, Director Content bei About You und die sollen dann vor allem beim Aufbau der Personality Brands und des Online-Shops zur Seite stehen oder da involviert sein. Und was ich auch spannend fand, dass fester Bestandteil des Joint Venture auch Raf Camora und Bowser sind, sowie unter anderem Musikmanager Lukas Teuchner, Ronnie Bolt, Austin Ronson und Wasif Hote, die ihre Erfahrungen in das Netzwerk einfließen lassen und dann die Schnittstelle zu den Künstlern bilden werden.
Hm. Ja, About You ist sehr aktiv. Die haben ja durch den Börsengang auch Geld bekommen, um da außergewöhnliche Werbekampagnen jetzt zu machen und Kooperationen, so wie in diesem Fall.
Definitiv. Lassen sich auch immer was Neues einfallen.
Ja.
Aber wenn wir bei der Kunst bleiben können, Anna und Wolfgang, dann hätte ich da auch mit Künstlern auch etwas zu berichten. Und zwar, also wir haben ja im Laufe des Jahres 2021, das war ja das Jahr von Louis Vuitton, das Jubiläumsjahr, 200 Jahre. Also haben wir schon mehrfach berichtet natürlich im Retail News Flash Podcast. Diesmal nur ganz kurz diese Wanderausstellung, 200 Koffer, 200 Visionäre, die Ausstellung beginnt eben die Welttournee im historischen Haus des Gründers in Agnières im Westen von Paris. Das ist eine Hommage an das innovative Erbe und da hatte man eben zum Jubiläum 200 Talente, Freunde aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport gebeten, einen Koffer zu personalisieren. Und da kamen dann natürlich ganz tolle Dinge heraus, ja, also von abstrakten Konzepten, mehr verspielt etc. Diese Werke kann man jetzt anschauen, also startete am 9.12.21 und dauert noch bis zum 6.01.22. Also für alle, die nach Paris noch fahren, kann man sich gerne anschauen. Tickets gibt's online und es ist sicher eine tolle Ausstellung, weil alles, was Louis Vuitton macht, also das ist sicher sehenswert. Passend zum Jubiläum gibt's dann auch eine Torte in Zusammenarbeit mit Lego. Da hat man 31.700 Teile verwendet, um da wirklich eine Geburtstagstorte zu machen. Und man kann sich jetzt vorstellen, diese Torte, die wird dann nicht irgendwie jetzt transportiert, sondern die wird dann natürlich in einen dazu passenden Koffer, der eigens entworfen wurde und kreiert wurde, verwendet. Also passt natürlich alles gut zusammen und ist schön. Also
Das ist aber keine 21. süße Torte, Heidi.
Nein, ist eine Lego-Torte.
Das wäre was für mich. Achso, ich dachte süße Lego-Steine, aber okay. Nee, nicht essbar sozusagen.
Nicht essbar, aber 31.700 Teile, Wahnsinn. Doch recht groß. Ja, ja. Und also okay. Ein Koffer mit vielen Laden und so, also auch mit Kerzen, aber natürlich ja, also alles in die Lego-Welt, die jetzt ja auch gerade einen Aufschwung hat. Wir haben ja auch von mehreren Eröffnungen in Berlin unter anderem auch berichtet. Also auch in der Mall of Berlin ist ja Lego auch wieder eingezogen auf 450 Quadratmeter. Also da, die haben auch alles neu gemacht, neues Ladenbausystem etc. Also spannende Geschichte. Von Lego und Paris starten wir in die spielerische Welt nach London. Da gibt's also da ist jetzt aktuell gerade im Westfield Stratford Center, also in einem Shopping Center im Westen von London, in White City, ist das, also das ist ja das größte Einkaufszentrum in Europa. Ist auf zwei Ebenen, hat einen quadratischen Grundriss und ein inneres großes Atrium, das sehr hell, also sehr hell ist und irgendwo vermittelt ein wenig ein Sport, eine Sportarena. Und luftig leicht das Gefühl. Und dort kann man nicht nur natürlich shoppen und essen, sondern auch man findet ein Kino mit 17 Sälen, Luxus-Bowlingbahn und auch ein Casino vor. Und explizit dort hat Nike sein Nike Playlab eröffnet. Das ist ein interaktiver und kreativer Entdeckungsraum, der natürlich Spiel und Spaß garantiert und hat einen besonderen Bodenbelag, einen digitalen. Also für Jung und Alt, also sicher spannend, dorthin zu gehen. Was will man? Man will natürlich junge Menschen inspirieren und sie auch spielerisch zum Sport bringen. Diese Woche ist dieses Nike Playlab noch also dort vorhanden. Also ich denke, bis Mitte der Woche, also heute Morgen, wird es noch da sein. Also wer da in der Nähe ist, gerne hinschauen und mitspielen. Nike hat auch weiterhin News von sich gegeben, nämlich wir haben letzte Woche von Adidas berichtet und der Welt des Metaverse. Jeder will jetzt dann natürlich auch einen Fuß hineingeben und dort präsent sein. Und da hat jetzt Nike vor wenigen Tagen die Übernahme des virtuellen Sneaker-Unternehmens TFKT Studios, die eben bekannt sind, um virtuelle Sneakers unter anderem zu kreieren, die haben sie um einen nicht bekannten Betrag übernommen. Und das ist natürlich ein schlauer Clou, weil da kann man natürlich jetzt die Sammlerstücke, die dort jetzt entworfen werden, kann man natürlich jetzt der neuen Generation schmackhaft machen. Man kann Kultur, Gaming verschmelzen und bringt jetzt natürlich jetzt auch einen weiten Schritt voran. Es war auch parallel zu der Übernahme, hat auch Nike Patente angemeldet, also die Anträge auf Patentierung unter anderem vom Swoosh-Logo und Slogans, die laufen gerade und somit ist es eine Beschleunigung in diese virtuelle Welt, in die Welt des Metaverse.
Super spannend. Ich muss mich jetzt auch mal mehr damit beschäftigen, weil so ganz greifbar ist das alles noch nicht für mich.
Ja, nice. Aber geht mir genauso.
Jede Woche berichten wir darüber und irgendwann ja, müssen wir dann mal reintauchen. Ne?
Es ist ganz wichtig und die nächste Generation, also die sind dann stundenlang, die treffen sich im Metaverse die und so weiter. Also es ist diese Parallelwelt und es ist eine Faszination, eine Spannung und natürlich, ja, ich glaube, die jungen Leute, die verwenden dort, also die sind dort stundenlang, also ich habe von Berichten gelesen bis zu 8 Stunden am Tag. Also ich meine, da ist es dann anstelle von Arbeiten, Lernen oder Schlafen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, es ist sicher etwas, was nicht nur so ein kleiner Trend ist, sondern es ist etwas, was ja da ist und immer mehr wird und immer größer
ja.
wird.
Da fließt ja auch viel Geld. Ne? Das ist ja,
viel.
Also, Zeit rumzudaddeln ist ja das eine, aber dann das Geld dafür auszugeben, sich virtuelle Bekleidung zu kaufen von irgendjemand oder zu verkaufen, das ist schon, ne? Finde ich schon spooky.
Ja, ist ja dann die Competition of War, ne? Da wo dann die Leute die meiste Zeit verbringen, da Ja, wird dann ja auch das Geld ausgegeben. Ne? Da kämpfen wir ja alle darum, ob du jetzt 10 Minuten, sag ich mal, im Shop bist oder im Shoppingcenter. Das ist ja auch, sag ich mal, ein wichtiges KPI bei uns in der Branche. Die Aufenthaltsdauer, ne? Wie viel Zeit spenden die Leute bei uns? Ne? Und ob das dann jetzt im Metaverse ist oder im Outlet, darum wird gekämpft.
Ganz genau.
So, dann sind wir hier mit diesen Berichten schon mal am Ende und würden jetzt in unsere Kategorie Retail Gossip switchen. Wolfgang, hast du wieder ein bisschen Gossip für uns dabei die Woche?
Ja, das habe ich. Die erste Meldung ist eigentlich, finde ich, eine nette Meldung, was beim Otto-Konzern passiert ist. Nicht passiert ist, sondern was der Vorstand dort gemacht hat, so muss man sagen. Ne? Unter dem Motto, Achtung, Vorstand ruft an, haben die Vorstandsmitglieder die machen so ein jährliches Jahresabschlussvideo. Und da haben sie dann teilweise unangekündigt Mitarbeiter angerufen per Videocall oder haben sich in Videokonferenzen eingeklinkt oder sind zu Arbeitsplätzen gegangen und persönlich aufgetaucht. Und das ist dann sozusagen filmisch festgehalten worden. Und kann man auf YouTube sich angucken, wie die Mitarbeiter darauf reagiert haben. Ne? Ich glaube, das kam insgesamt alles positiv an. Lustig fand ich eine Geschichte, wo eine Dame sagte, ja Mensch, ich habe noch vor 5 Minuten habe ich hier in meinem Schlafanzug gesessen und glücklicherweise habe ich mich vorher umgezogen und jetzt kommen sie auf einmal hier rein. Ne? Aber das war keine peinliche Situation, das war einfach, das ist, glaube ich, eine sehr nette und sehr menschliche Aktion, die hier gemacht worden ist und eben auch nicht einfach nur eine platte Ansprache, sondern mit so kleinen Überraschungseffekten. Naja, wie gesagt. Genau, ja. So, das nächste Ding ist richtig Gossip, ja. Oh. Das ist auch ein teures Vergnügen gewesen für Steve Easterbrook. Der Mann war nämlich bis 2019 an der Spitze von McDonald's, hat eine Affäre im Konzern gehabt und das ist sozusagen bei den großen amerikanischen Unternehmen ja verboten, sind Compliance-Regeln. Und musste daraufhin seinen Arbeitsplatz räumen. Nun wurde ihm das sozusagen mit einem Golden Handshake alles einfach gemacht. Er hatte 105 Millionen Dollar Abfindung bekommen. Da kann man ja 2 Tage von leben. Ne? Und ein paar Burger auch kaufen. Jetzt kommt aber raus, nachdem er weg war, haben sich mehrere andere Frauen gemeldet und gesagt, ja, mit mir hat er auch ein Verhältnis gehabt. Und jetzt hat McDonald's gesagt, okay, lieber Steve, wir wollen die 105 Millionen wiederhaben und haben das vor Gericht eingeklagt. Ja, da würde ich mal sagen, das waren sehr teure Affären, die er sich dort geleistet hat. Ne?
Da kann man nur hoffen, dass er nicht gleich die Yachten dafür gekauft hat, sondern das Geld noch irgendwo gelegen ist.
Naja, also ich hoffe auch eher, dass es für andere, die auf vergleichbare Ideen kommen, ein deutliches Warnsignal ist, dass man da seine Machtposition einfach nicht ausnutzen darf das geht einfach nicht. Ne? Das ist
definitiv.
Ja. Und ihnen kostet das Geld. Der wird sich jetzt nur noch die preiswerten Burger leisten können.
Ganz genau.
So ist das. Teure Affäre.
Ja.
Muss man sich vorher überlegen.
Ja, ganz genau. Ja. Ich will jetzt ja nicht auf die üblichen Sprüche, die mir auf der Zunge liegen, eingehen, aber das muss man sich in der Tat vorher überlegen, was man da macht.
Ja. So, somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer weihnachtlichen Folge angelangt. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum Ende dabei wart. Wir wünschen euch ganz frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, beziehungsweise hören uns im nächsten Jahr wieder.
Ja, und vielleicht, um darauf nochmal aufmerksam zu machen, also die nächste Folge, die dann in der ersten Januarwoche kommt, wird eine besondere sein. Werden wir euch noch genau ankündigen, aber da gibt es die Gelegenheit, ein bisschen was von uns kennenzulernen und wir bereiten hier gerade einen schönen Jahresrückblick vor, was so alles passiert ist und wie wir die Handelssituation erlebt haben als Kommentatoren und das gibt es dann in einer Sonderfolge zum neuen Jahr.
Ganz genau. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. ins neue Jahr.
Ja, und bleibt alle gesund. Passt schön auf. Stay safe.